Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Da hat man mit Sicherheit noch sehr viel handmade und mit viel Leidenschaft selber hinbekommen. Ich glaube, dass sich das jetzt einfach ändert und dass wir sehr viel mehr Expertenwissen auch von außen reinholen müssen in unsere Branche. Und das andere ist natürlich für mich persönlich, wenn die Aufgaben komplexer werden und man vielleicht nicht mehr immer so ganz sicher den Überblick haben kann, wäre es besonders wichtig für mich, die Fähigkeit weiterhin zu behalten, die richtigen Fragen zu stellen und Potenziale bei Mitarbeitern zu erkennen, weil auch die sind ja nur einmal da, um die richtigen Mitarbeiter zusammenzuschweißen zu Teams und diese Potenziale zu fördern.
Super, Dankeschön. Und jetzt ein letztes Statement von Herrn Tacken, der Junior.
Es gibt jetzt auch, glaube ich, fast gar nichts mehr zu sagen. Also ich schließe mich, glaube ich, wirklich allen drei an. Man muss wie immer schon Vorbild sein. Man muss dabei entspannt bleiben. Das finde ich sehr wichtig. Also wirklich mal auf diese 80% und nicht immer auf, manchmal ist die Buchbranche ja auch bei 120%. Zumindest habe ich das so kennengelernt. Und man braucht, glaube ich, heutzutage in der Zeit, wo es so schnelllebig und so differenziert ist, immer die Fachexperten an der Seite. Also ich glaube, wenn man so zusammenfasst, dann hat man einen ziemlich guten Job gemacht.
Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld, für Ihr Dabeibleiben. Vielen herzlichen Dank an meine vier Gesprächspartner. Leider wartet schon der nächste Slot, weil eigentlich würde ich sonst noch Fragen haben, Sie Fragen, aber man kann gerne auch auf die Referenten noch zukommen und eine Frage stellen. Herzlichen Dank.
Hier noch und ich glaube, das können wir fast runterklappen.
Ja, gerne.
Ich klapp's einfach runter. Wir fangen ja nichts damit an.
So, dann geht's auch schon weiter im nächsten Teil vom Karrieretag Buch und Medien 2017, was von der Leipziger Buchmesse wird da veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein der Abteilung Berufsbildung und dem Börsenblatt. Mein Name ist Stefan Haug, ich bin Redakteur beim Börsenblatt für den deutschen Buchhandel und freue mich, dass wir uns jetzt dem Thema So geht Vertrieb heute nähern. Und wir haben drei Vertriebler hier auf der Bühne, die uns Einblicke geben werden, wie so ein Alltag aussieht überhaupt, dass es, ich denke, ein spannender Beruf ist, den man nicht immer so kennt, weil die Hände gehen immer hoch, wenn man fragt, wer will alle ins Lektorat, und dann sind ganz viele Hände und alle wollen Lektor werden. Wenn man dann so ein bisschen Einblick kriegt, wie so ein Lektorat wirklich ist, dass man nicht nur feilt am Text im Elfenbeinturm, sondern ganz viele andere Sachen machen muss, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Und zum Beispiel Herstellung und Vertrieb, das sind oft so Sachen, Bereiche, wo man gar nicht erst drauf kommt. Und deswegen wollen wir jetzt dem Bereich Vertrieb uns nähern. Und wir haben drei kompetente Gesprächspartner hier auf der Bühne. Ich fange mal mit der Dame an. Wir haben Felicitas Becker, die bei Schöffling und Co. Sich um den Vertrieb kümmert. Wir haben Thilo Schmidt, der bei der Verlagsgruppe Oetinger sozusagen für alle Oetinger und Dressler und Ellermann und alle Titel zuständig ist, Gesamtvertriebsleiter. Und wir haben Frank Milczewski, der bei Jacobi und Stewart für den Vertrieb zuständig ist. Und gleichzeitig noch, da kann er nachher auch noch was erzählen, eine Kooperation von unabhängigen Kinderbuchverlagen, die Indie Kids vertreibt. Nein, sich darum kümmert. Vielleicht ganz am Anfang würde uns alle interessieren, ja, Vertrieb, wie wird man überhaupt Vertriebler? Wie kommt man überhaupt, wie ist so ein Werdegang? Ich fange mal mit Ihnen an. Wie sind Sie dazu gekommen? Weiß ich nicht, Realschulabschluss, Abitur, was auch immer, irgendwann den Weg dahin zu finden. So ein paar Sätzen vielleicht der Werdegang.
Ja, also bei mir war es eigentlich klassischerweise, dass ich ja schon immer gerne gelesen habe und habe mich schon in der 11. Klasse dazu entschieden, eben eine Ausbildung zur Buchhändlerin zu machen und habe die dann eben auch dann direkt nach dem Abi angefangen, habe in Frankfurt die Ausbildung gemacht und da habe ich auch gemerkt, das ist genau das, was ich machen möchte. Auch die Buchbranche ist eben genau das, wo ich später auch arbeiten möchte. Und habe dann die Ausbildung auch auf 2,5 Jahre verkürzt. Und bevor ich mit meinem Studium hier in Leipzig angefangen habe, habe ich dann auch nochmal ein Praktikum beim Peter Mayer Verlag in Frankfurt gemacht. Das ist ein kleiner Reiseführerverlag, weil ich da auch einfach schon mal Einblicke eben bekommen wollte, also wie läuft es denn hinter den Kulissen ab? Wie entstehen überhaupt die Bücher, die ich dann eben in der Ausbildung verkauft habe? Und da habe ich auch schon gemerkt, okay, der Verlag ist eben auch das, was mich dann auch eben interessiert. Und ich habe dann 2013 im Oktober, wie gesagt, hier in Leipzig in der HTWK Buchhandel Verlagswirtschaft angefangen zu studieren und bin jetzt letztes Jahr fertig geworden. Und da war ich eigentlich noch relativ offen für die verschiedenen Bereiche. Also ich habe auch im Bereich Veranstaltungsmanagement im Studium habe ich sehr viel gemacht, habe hier eben den Studentenstand hier auf der Messe habe ich eben mitorganisiert und habe auch aber auch viele Marketingbereiche eben gemacht. Und dann war es eigentlich ein glücklicher Zufall, dass eben bei Schöffling damals, als ich gerade mit dem Studium fertig war, dass eben eine Stelle im Vertrieb ausgeschrieben war. Und bei mir hat es einfach gut gepasst, weil ich mich auch schon nach meiner Ausbildung auch mal bei Schöffling beworben hatte um einen Praktikumsplatz, aber da hatte ich mich dann eben für den anderen Verlag entschieden. Und ja, auch einfach aufgrund meiner Ausbildung hat es eben dann perfekt gepasst mit dem Stellenprofil, ja, was da eben verlangt wurde.
Also bei Schöffling schon gleich die erste Stelle. Bei Ihnen, Herr Schmidt, Sie haben mehr Stationen sozusagen.
Ja, ich fürchte, 20 Jahre älter bin als Sie. Das sei dazu gesagt. Also ich bin auch klassischer Buchhändler geworden, mit voller Begeisterung, mit Liebe zum Buch natürlich. Und saß irgendwann in der Buchhandlung, ich habe in Bonn gelernt, in Behrendt, kleines Sortiment. Und da kam irgendwann Herr Joppich vorbei, langjähriger Vertriebsleiter, Vertriebler bei Kiepenheuer und Witsch gewesen, bis letztes Jahr, ist er ausgeschieden, genau. Und das war für mich so eine Sternstunde, ihn da zu erleben und zu sehen, was er da macht mit seinen Titeln, wie er mir oder uns in dieser Buchhandlung das verkauft, was er da für Ideen mitbringt und was für ein Feuer er da hat. Und da war ich infiziert und habe mir gedacht, das ist eigentlich genau das, was ich auch machen möchte. Und habe dann nach der Ausbildung für Hugendubel einige Jahre gearbeitet in verschiedenen Stellungen.
in verschiedenen Stellen und habe mich dann entschieden, noch ein Abendstudium zu machen, habe BWL dazu studiert und konnte dann damit hinterher in den Vertrieb wechseln, war zunächst bei Meyer Dumont, großer oder größer Reiseanbieter auf dem Markt. Und nach Dumont-Zeiten konnte ich dann nach Hamburg wechseln. Ich habe einige Jahre für Bonnier gearbeitet und war da als Key-Accounter dann zuständig für die großen Kunden. Und das war auch immer das, was mir Spaß gemacht hat. Immer diese Veränderungsprozesse, die dort draußen sind und da wirklich so Stellschrauben noch zu drehen, wenn das Programm steht, wenn die Titel fertig sind, sich zu überlegen, wie bringe ich die jetzt bestmöglich an den Markt und letzten Endes an den Kunden. Das hat mir immer große Freude gemacht. Und jetzt seit anderthalb Jahren bei Oettinger, das war dann sozusagen der nächste logische Schritt nach Carlsen.
Da muss man noch viel mehr tun, weil viel mehr Bücher. Wie war das bei Ihnen, Herr Milczewski? War das von Anfang an klar, Vertrieb, das ist es?
Ich habe Germanistik, Philosophie studiert, da denkt man erstmal nicht an den Vertrieb von Büchern. Ich habe dann mein Studium finanziert in einem Copyladen. Das ist sozusagen eine Tätigkeit, die damals relativ üblich war, für Studenten im Copyladen zu arbeiten. Und da kam ich ins papierverarbeitende Gewerbe und habe dann später in einer Buchhandlung gearbeitet, das Wunschbuch, das war dann schon Programm, eine große Buchhandlung am Adenauerplatz in Berlin. Und dort habe ich tatsächlich den ersten Verleger kennengelernt und die Idee, sozusagen von der Buchhandlung in den Verlag zu kommen, war nicht nur eine Idee, sondern hat sich sofort realisiert, weil die Verlagsgründung stand unmittelbar bevor. Ich wurde sofort Vertriebsleiter, ohne eine Vorstellung zu haben. Ich musste es sozusagen von der Pike auf aus der Tasche heraus lernen. Er war ein großer Lehrmeister. Ich bin heute noch dankbar. In Marketingfragen frage ich ihn heute noch. Das hat wirklich mir vieles bedeutet. Ich habe dann aber, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche sozusagen die Buchhandelsausbildung, die ich ja nicht hatte, die ich zwar praktisch erlebt habe, aber ich brauchte noch etwas theoretisches Wissen, habe ich eine Weiterbildung gemacht beim Klett WBS als Marketing, Vertriebsassistent für Buchhandel und Verlage. Das war sehr, sehr spannend, weil das wiederum mir ermöglicht hat, mit vielen, vielen Praktikern, die ins Haus kamen, sehr, sehr praktisch an Buchprojekten zu arbeiten. Vom Vertrieb über Marketing, über Presse haben wir wirklich sehr konkrete Projekte von Referenten, die von außerhalb deren Verlagen zu uns kamen, gearbeitet. Ich habe dann beim Berlin Verlag das Praktikum gemacht und ich habe dann etwas gemacht, was ich niemandem empfehle, was mir auch niemand vorher empfohlen hat. Ich habe mich auf einer Buchmesse für einen Job beworben.
Ganz gefährlich.
Und es hat geklappt. Ich weiß nicht, es ist manchmal so, man ist manchmal tatsächlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es ist eine Stelle geschaffen worden und es hat geklappt. Also, es gibt viele, viele Wege. Manchmal sind es auch die Wege, die man nicht geht, weil niemand anderes hatte sich beworben. Niemand anderes hatte genau diese Idee, weil allen abgeraten wurde. Ich habe es gemacht. Ich habe diesen Job dann beim Aufbau Verlag bekommen. Da war ich langjährig in verschiedenen Positionen im Marketing, Vertrieb und habe dann mich selbstständig gemacht und habe dann sozusagen das Kerngeschäft von einer ganz anderen Seite nochmal kennengelernt, nämlich Klinkenputzen im Anzeigengeschäft. Das klingt jetzt kurios, aber das ist etwas, wovon ich heute noch zehre, sozusagen wirklich von der Pike auf nochmal unangemeldet, unaufgefordert Dinge zu tun, die mir heute helfen, nämlich Menschen zu überzeugen, Produkte zu nehmen, von denen sie vorher noch nicht wussten, dass sie sie brauchen. Das ist bei den Büchern natürlich eine andere Geschichte. Inzwischen bin ich beim Jacobi Stuart Verlag seit 8 Jahren, mache dort Vertrieb Marketing und habe viele, viele Tätigkeiten in dem Bereich natürlich. Und,
okay, also es gibt verschlungene Wege sozusagen, es gibt geradere Wege. Die eine Frage, die glaube ich, am wichtigsten ist es scheint so, also im Vorgespräch habe ich das zumindest jetzt hier auch gemerkt, es macht Spaß. Die Frage ist, was ist denn das Schönste? Das Schönste am Vertrieb? Es gibt ja immer Sachen, die macht man gerne und es gibt Sachen, wo man denkt, oh Gott, vielleicht ist es administrativ oder irgendwelche unliebsamen E-Mails schreiben, die man am liebsten nicht machen würde. Aber es gibt ja immer wieder Sachen, die sind einfach schön. Was ist für Sie jetzt persönlich? Für jeden vielleicht was ganz anderes, wo Sie sagen, ah ja, das ist das Schönste und deshalb würde ich es wieder machen. Was ist das Schönste am Vertrieb? Vielleicht, weiß nicht, ob Sie beginnen wollen. Schwierige Frage, aber...
Ja, also mir fallen wirklich
ganz viele Sachen ein.
Eine ganze Menge Sachen ein, die schön sind. Mir fallen auch eine ganze Menge Sachen ein, die nicht so schön sind.
Dürfen Sie auch sagen. Also die Schattenseiten, gerne.
was natürlich toll ist, ist, dass man dazu beitragen kann, dass ein Produkt, was irgendwann im Kopf und im Herz eines Menschen entstanden ist, dann tatsächlich auf die Piste kommt und da rauskommt. Und wenn das klappt und wenn man sich da einen Platz erobert hat und wenn man merkt, es funktioniert und es macht den Lesern Spaß, dann finde ich das unglaublich befriedigend. Also, und das geht rein über so eine Zahl, die man dann irgendwie erreichen möchte und die dann tatsächlich erreicht hat oder vielleicht sogar übertroffen hat, hinaus, weil es noch um was anderes geht. Und da geht es um auch was Werthaltiges. Also, dass man etwas macht, was nicht nur kaufmännisch ist, sondern was einfach ein tolles Produkt ist.
Unter die Leute bringen, damit es überhaupt wahrgenommen wird.
Genau. Und das ist nicht so ohne. Also wenn man sich hier umguckt, ich bin jetzt vorhin einmal hier rübergelaufen, ich war bis jetzt gestern nur bei mir am Stand in der Halle, bin da ein bisschen rumgelaufen, aber wenn man jetzt mal hier so rüberläuft und merkt, was hier eigentlich los ist und dass hier, ich weiß nicht, wie viele Aussteller, 2400 Aussteller am Start sind, das ist nicht so ohne, wenn sie da stattfinden wollen mit ihren Produkten und eine Sichtbarkeit dann haben möchten und mit vielen, vielen Kunden dann auch sprechen darüber, wie das dann möglich sein kann.
Was ist für Sie das Schönste an diesem Beruf?
Also wer Schmidt schon gesagt hat, es ist wirklich ganz, ganz toll, wenn man eben dann ein Produkt hat, ein Buch, über das man im Verlag intern schon gesprochen hat, wo auch alle Mitarbeiter dahinter stehen und sagen, das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Und man dann eben merkt, der Handel, die Endkunden, die finden das genauso toll. Und was ich auch ganz, ganz toll finde, was bei uns auch sehr, sehr wichtig ist, ist auch der enge Kontakt zu den Buchhändlern. Also mein Kollege Herr Kurzenberger und ich, wir fahren auch regelmäßig in die Buchhandlung, schauen da eben auch vor Ort vorbei, weil wir da auch einfach ein Gesicht zeigen wollen, dass sie eben wissen, wer wir sind. Und das finde ich auch ganz schön, einfach so der Kontakt zu Buchhändlern eben auch zu haben, aber auch eben zu den Endkunden, also jetzt entweder hier auf der Messe oder wenn die auch im Verlag anrufen, da halt dann oder uns auch Briefe schreiben, das finde ich einfach schön, wenn man halt merkt, das, was man macht, das kommt einfach gut an.
Das und Feedback.
Genau, das Feedback einfach, das finde ich ganz toll und wichtig.
Also man muss...
Und das ist vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, es ist halt auch keine One-Man-Show, nicht? Also Sie können nicht alleine irgendwie den Vertrieb machen und sich da irgendwie profilieren, das funktioniert nicht, sondern es ist eine Teamleistung. Und wenn das alles ineinander greift, wenn das Marketing passt, Lektorat passt, die ganze Vertriebsmannschaft ist draußen, das Key-Account, die Außendienste, wenn das alles ineinander greift und dann erfolgreich ist, das ist einfach ein tolles Gefühl.
Also man muss sozusagen kommunikationsstark sein, das ist schon mal das eine. Also was ist das Schönste?
Ist alles schon gesagt worden, was ich noch sagen möchte. Es gibt natürlich Bücher, mit denen man nicht rechnet, die plötzlich einen Erfolg haben. Und diesen Erfolg dann zu analysieren, ist natürlich auch sehr schön, weil man bestimmte Dinge gar nicht gesehen hat, gar nicht gemerkt hat, weil sie in der Gesellschaft virulent sind. Das dann nochmal zurückzuführen auf das Interesse, was man vorher so gar nicht gesehen hat.
Ein Beispiel, wo das, wo man nicht damit gerechnet hat, es war ein Erfolg, ich weiß nicht, bei Aufbau oder auch immer. Ja.
Das kommt jetzt spontan.
Ja, würde mich jetzt interessieren. So Analysen klingt ja gut, aber vielleicht fällt es uns nachher noch ein.
Was wir, ich verkaufe auch regelmäßig natürlich direkt, nicht nur auf den Messen, sondern auch auf Märkten, Comicmessen und so weiter. Und da ist der direkte Kontakt zu den Kunden natürlich sehr schön, weil die einem oft sagen, was man so nicht direkt hört, weil es ja über Buchhändler, Vertreter und so weiter vermittelt ist. Etwas zu den Büchern, ob der Preis stimmt, ob die Aufmachung stimmt, was sie sich wünschen, dass sie sich Fortsetzungen wünschen von schönen Büchern. Das ist etwas, was wir denn mitnehmen, direkt sozusagen hier von den Messen, aber auch von anderen Gelegenheiten, was wir dann wiederum reinspielen ins Lektorat, in die Redaktion. Und das ist sehr, sehr wichtig.
Das ist vielleicht genau ein wichtiger Punkt, nämlich wo redet denn der Vertrieb überhaupt überall mit? Also man denkt ja, das Lektorat macht das schon alles. Die sagen, was weiß ich, Papierqualität und so weiter, Cover, ja von wegen Cover. Also da seid ihr ja auch mit beteiligt, schließlich, wenn am Ende die Vertreter in der Vertreterkonferenz sagen, der NRW-Vertreter, da verkaufe ich noch keine Palette, so, und dann war es das. Also wo sprecht ihr überall mit, bei welchen Dingen? Wir haben das Endprodukt in der Hand, das Buch, und ihr habt bei vielen Sachen schon mitgeredet. Was sind so diese Aufgabenfelder, wo ihr mitredet?
Also am liebsten rede ich überall mit. Aber das ist natürlich auch Quatsch und es ist gar nicht immer so sinnvoll und gar nicht immer so zwangsläufig sinnvoll. Aber natürlich reden wir mit bei allem, was du auch gerade gesagt hast. Also bei Analysen, was hat gut funktioniert, was könnte noch gut funktionieren, wo gibt's vielleicht Lücken, wo gibt's Ideen, die gerade so in der Luft schwirren, die man noch besetzen könnte, für die man noch Bücher bräuchte. Und da geben wir den Lektoraten dann regelmäßig Feedback, sitzen regelmäßig zusammen, haben eine feste Sure-Fix-Struktur auch mit denen um denen das Feedback zu geben, einfach was wir kriegen von unseren Kunden, wenn wir im direkten Gespräch sind oder was wir auch von unserem Außendienst bekommen. Also das finde ich ganz wesentlich. Dann natürlich auch bei allen Marketingmaßnahmen, also dass man den Kunden gut kennt, dass man weiß, für wen man das macht, dass man da keine Pauschallösung findet, nicht irgendwie so mit der Gießkanne drüber geht und sagt, für diesen Titel brauchen wir wie für jeden anderen Titel das und das Display in der und der Größe mit den und den Konditionen und Poster. Das funktioniert eben nicht, sondern man muss den Markt sehr genau kennen und auch das dann wieder in die entsprechenden Abteilungen spiegeln und genau sagen, pass auf, wenn wir dort bei diesem Kunden landen wollen, dann bräuchten wir die und die, dieses und dieses Werbemittel zum Beispiel oder müssten die und die Klaviatur dort spielen können. Das halte ich auch für ganz entscheidend.
Wie viele Cover kippt ihr so im Jahr, wo ihr sagt, nee, geht gar nicht, gute Idee, aber machen wir nochmal einen zweiten, dritten Entwurf?
Machen wir tatsächlich, also Cover ist auch so ein Prozess, wir haben verschiedene Cover-Treffen, das sind in der Regel 2 bis 3, die wir haben, das heißt, wir sind bei einem ersten Treffen miteinander, sitzen wir an einem Tisch, überlegen uns, was ist das jetzt für ein Titel, haben vorher möglichst schon was gelesen, haben eine Idee davon, haben eine Positionierung, wissen, was die USPs sind und entwickeln dann miteinander eine Idee, in die das gehen könnte. Und dann treffen wir uns nach einigen Wochen wieder, sehen die ersten Entwürfe und können dann sagen, okay, das finden wir gut, das finden wir nicht so gut, da würde uns das besser gefallen oder da fehlt uns noch die Botschaft. Und so ist man schon in diesem Prozess mit drin. Also es ist nicht so, dass wir irgendwann die Cover gezeigt bekommen und dann wird irgendwie abgestimmt, findet es gut oder nicht und dann wird es gekippt, sondern wir versuchen schon in diesem Prozess von Anfang an mit dabei zu sein und das mitzudenken.
Bei Schöffling ist es etwas kleiner sozusagen, ja, das sind nicht 100 Mitarbeiter, sondern viel weniger. Ihr seid 10, 12, sowas darum.
Genau, 11.
11. Ja, das heißt, man bekommt wahrscheinlich viel enger und viel schneller mit, wo was gerade sich tut und was der Verleger oder das Lektorat eingekauft hat. Wo redet ihr da überall mit oder redet ihr vielleicht viel mehr noch mit, weil ihr eh alles mitkriegt im Küchengespräch?
Also ich glaube schon, dass es bei uns so ist, dass wir jetzt im Vergleich zu größeren Verlagshäusern, dass ja der Vertrieb schon stärker auch in andere Abteilungen involviert ist oder einfach dadurch, dass wir eben so klein sind, bekommt wirklich jeder eigentlich alles mit. Und jetzt ist es auch gerade so, dass wir auch eben das Herbstprogramm aufstellen und jetzt hier Stichwort Coverfindung, da sind wir jetzt auch gerade durch und da ist es wirklich so, dass es immer eine Programmsitzung gibt, wo das Lektorat eben die neuen Titel vorstellt und wir da schon Ideen sammeln für Cover und da gibt es dann auch mehrere Runden, bis dann eben ein Cover steht und der Vertrieb, der sagt dann natürlich eben auch, naja, das passt oder das passt nicht. Also das ist schon so eine gemeinschaftliche Lösung, die wir dann auch versuchen zu finden.
Ihr habt jetzt im Februar gerade was Besonderes gemacht, nämlich ihr habt bei einem Schriftsteller, bei einem belletristischen Autor, habt ihr 11 verschiedene Cover gehabt. Also das heißt Farben eigentlich oder Umschläge.
Genau.
Da hat auch der Vertrieb sozusagen wahrscheinlich länger überlegen müssen, wie er 11 verschiedene Farben, es ist immer derselbe Umschlag, aber in 11 verschiedenen Farben, grün, blau, schwarz, was weiß ich. Und vor allem, wie man das logistisch macht mit den 11 verschiedenen Farben, wenn jetzt...
Ja, also da war es so, es ist auch so, dass der Verleger eben auch sehr viel, also von ihm kommen eigentlich die meisten Cover-Vorschläge und auch Cover-Ideen, der hat da echt ein sehr gutes Händchen dafür. Und er ist eben eines Tages gekommen, dass wir eben bei diesem Titel Das Leben nach Bu, was wirklich für uns auch so ein Herzenstitel ist, den wir alle abgöttisch lieben, dass er eben gesagt hat, das Buch ist so besonders, da brauchen wir einen besonderen Auftritt. Wir machen 11 verschiedene Cover. Und da war es aber schon so, dass mein Kollege und ich dann erstmal da saßen.
Danke für diese schöne Idee.
Ja, also das muss auch erst.
Warum 11? Also wie kommt es auf die Zahl?
Damit der Buchhändler eine Partie bestellen kann, 11, 10 und dann hat er eben alle, alle Farben.
Die Reizpartie gibt es bei uns gar nicht.
Ja, und dann waren wir aber eigentlich alle gleich da Feuer und Flamme dafür und haben gesagt, okay, das ist wirklich außergewöhnlich, das müssen wir machen. Haben dann aber auch erstmal mit der Auslieferung Prolit telefoniert und danach gefragt, naja, hier, wir haben eben diese Idee, dass wenn eben der Buchhändler die Partie bestellt, 11-10, dass er dann auch wirklich von jeder Cover-Variante ein Exemplar bekommt. Haben da erstmal nachgefragt, ist das möglich, würdet ihr das mitmachen?
Stellt ihr da und einen hin, der das einpackt?
Nee, und die haben das, also die machen das eben auch. Aber es war auch so, dass eben von der Druckerei wurden auch schon die Cover auf die Palette auch immer so nacheinander eben hingelegt, dass wirklich bei Prolit einfach nur runtergegriffen werden kann. Und aber das sind dann eben auch so Sachen, die machen total Spaß. Und jetzt haben wir
Herausforderung.
Auf jeden Fall eine Herausforderung.
Sie machen nicht nur Spaß, sondern wir reden jetzt drüber. Also Sie haben Sie sind aufmerksamkeitsstark. Sie hatten eine tolle Idee und es funktioniert.
Ja, in dem Buchhandel auch. Aber ein bisschen Albtraum ist es schon, wenn so ein Verleger, wenn jetzt Herr Jacobi käme und würde sagen, ich habe da so, und man sagt, aha, danke. Wie geht man damit um? Ja.
Also wir sind nochmal ein kleinerer Verlag, wir sind 6 insgesamt, wir machen Kind- und Jugendbücher, wir machen Kochbücher und Graphic Novel. So, deshalb die
viele Lizenzen.
Also viele Lizenzen, genau.
Ist ja noch schwerer.
Ja, das heißt, das Kerngeschäft, Covergestaltung zum Beispiel, das, was ihr jetzt angesprochen habt, ist im Wesentlichen schon passiert. Das heißt, aufgrund des Lizenztitels ist das Cover vorgegeben oder auch durch die Illustrationen der Originalausgaben wird das Ganze dann natürlich von dem Illustrator auch ganz wesentlich mitbestimmt. Gelegentlich treffen wir uns dann in der Mittagspause oder so in der Küche und dann werden diese Dinge besprochen oder wenn der Künstler ins Haus kommt, das passiert auch relativ häufig, dann besprechen wir sozusagen auch die Cover. So, wenn Herr Jacobi jetzt diese Idee hat, dann gehe ich erstmal in mein Zimmer und versuche sie ihm dann mit guten Argumenten zu unterstützen, wenn ich das finde oder nicht.
Oder zu sagen, ganz, ganz gute Idee, aber.
Und da haben wir eigentlich einen ganz guten Modus gefunden, weil wenn ich sozusagen damit drohe, noch einen Vertreter zu fragen, wie der das Ganze sieht, dann habe ich ganz gute Karten.
Das ist auch noch ein wichtiges Stichwort, ja. Vertreter. Also ne, ihr, sag ich mal, ihr befehligt eine Truppe, den Außendienst, der ist total wichtig. Ich glaube, vor 5 Jahren noch gab es in vielen großen Verlagen so, ach, wir brauchen doch keine Vertreter mehr so richtig. Wir sparen das ein oder Sparflamme. Inzwischen wird der Vertreter, glaube ich, wieder viel, viel mehr geschätzt, weil er einfach der Vermittler schlechthin ist. Wie ist das? Ich weiß nicht, wie viele, bei Ihnen sind es wahrscheinlich viele, wie viele Vertreter habt ihr und wie ist da sozusagen, es gehört ja auch, ist ja auch ein Vertriebler, wie ist da die Anbindung jetzt an Hamburg sozusagen, an den Festsitz?
Ja, also ich weiß gar nicht, also zumindest in meinem Umfeld, so in den letzten Jahren, stand es nie wirklich zur Diskussion, weil völlig klar ist, auch das, was ich vorhin meinte, in dieser Fülle sichtbar zu werden, da reicht nicht nur eine Vorschau, egal wie gut die ist, sondern Sie müssen jemanden haben, der einen Mehrwert, hast du, glaube ich, vorhin gesagt, auch da einen Mehrwert bringt, der die Buchhandlung kennt und nicht nur die Buchhandlung, sondern auch die anderen Buchhandlungen. Und ich möchte es gar nicht zu hoch hängen und man redet ja dann immer so, das sind keine Vertreter, sondern Berater, aber da ist schon was dran. Also die wirklich wissen, was aus diesem Portfolio, und wir machen etwa 600 Neuerscheinungen jedes Jahr, was ist jetzt das Richtige hier für dein Sortiment? Das zusammenzufassen, da auch eine Vorarbeit zu leisten und zusätzliche Informationen zu bringen, die nicht in der Vorschau steht, die aber relevant ist, und Ideen von anderen Buchhandlungen da reinzubringen, ist unbezahlbar. Also das ist wirklich toll. Anbindung ist so, ich habe eine Kollegin, die den Außendienst führt, die regelmäßig mit den Kollegen mitreist, um auch zu spüren, was da draußen los ist, um unmittelbares Feedback auch zu bekommen, um mit denen zu sprechen über Ideen, über Input, die auch von den Seiten kommen und natürlich auch die Ideen des Verlages unmittelbar dann an den Kunden zu bringen. Wir machen regelmäßig Verkaufskonferenzen. Auch da lassen wir uns Zeit. Das heißt, es wird die komplette nächste Woche sein. Also wir sitzen da eine ganze Woche zusammen, gucken uns das Programm an, sprechen dann gleich darüber, überlegen, wie kriegen wir das jetzt am besten in ein Verkaufsgespräch gepackt, wie kriegen wir diese Woche, die wir jetzt Zeit haben für die Bücher, hinterher in diese 2 Stunden oder in diese 1,5 Stunden, die wir dann zur Verfügung haben, wenn wir bei den Kollegen draußen sind, und arbeiten da sehr eng miteinander zusammen. Und das ist unersetzlich, also das ist nicht...
Und effektiv. Bei Ihnen wahrscheinlich auch die obligatorische Vertreterkonferenz?
Ja, die steht nächste Woche an.
Auch, okay, direkt nach Leipzig.
Genau.
Und wahrscheinlich bei kleineren noch unverzichtbarer.
Ja, also auf jeden Fall. Also ich selber bin ja erst seit 7 Monaten bei Schöffling, aber Vertreter waren da immer schon sehr, sehr wichtig. Also wir haben 8 Vertreter in Deutschland, 1 für die Schweiz und 2 für Österreich. Und das ist wirklich so, die sind auch eben so das Bindeglied zwischen dem Verlag und zwischen dem Buchhandel. Und die bereisen ja zum Teil schon seit Jahren eben in ihrem Gebiet. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, was sie uns auch an Feedback einfach wiedergeben, was sie einfach aus dem Handel mitnehmen. Und also für uns ist es wirklich ganz, ganz wichtig. Ich meine, klar, wir versuchen zwar selber auch in die Buchhandlungen zu gehen, da vorbeizuschauen, aber mit 2 Leuten kann man das ja unmöglich jetzt so flächendeckend stemmen. Also von daher, da sind die Vertreter wirklich einfach unersetzlich.
Es sind die Gesichter des Verlages, nicht? Also wir bewegen uns ja immer
über so einen Kosmos,
sehen die Kollegen jeden Tag, aber da draußen, was kennt man dann von Oettinger? Man kennt Buchcover, man kennt Autoren und man kennt die Repräsentanten.
Sie sind jetzt der Erfinder sozusagen einer Kooperation, wo Sie sagen, das geht effizienter, nämlich, wo Sie sagen, Moment, es gibt viele kleine Verlage und 5, die so vielleicht zusammenpassen, da können wir doch was zusammen machen. Mhm. Vielleicht, wenn Sie dazu was, das ist ja auch eine besondere Art des Vertriebs, nämlich effektiv was zusammenzulegen, gerade von kleineren.
Also wenn es um die Grundvoraussetzungen geht, im Vertrieb zu arbeiten, ist bestimmt eine kommunikative Stärke, die man entwickeln muss. Man muss verschiedene Partner zusammenbringen und man muss tatsächlich dann von hinten her denken, nicht von vorne auch, man muss den gesamten Prozess von hinten nach vorne denken. Wie kommt das Buch in die Buchhandlung? Und dazu gehören auch bestimmte Vertriebsmechaniken, nenne ich das immer. Wenn wir als kleinerer Verlag mit einem anderen kleineren Verlag in die Buchhandlung gehen oder der Vertreter uns vertritt, dann kommt in der Regel nicht immer ein Auftrag zustande, weil ein Buchhändler ökonomisch geschult ist und weiß, ab welcher Betriebsgröße sich es für ihn rechnet, weil manchmal die Portokosten anteilig größer sind als der Ertrag, den er erwirtschaftet. So, und das ist sozusagen die Grundkonstellation gewesen, unter der wir angetreten sind. Und dann habe ich überlegt, wie können wir das für uns ändern, für den Verlag, fürs Verlagshaus Jacobi Stuart. Und wir haben innerhalb der Auslieferung, der Runge-Auslieferung, überlegt, gibt es andere Kinder- und Jugendbuchverlage, mit denen wir uns zusammenschließen können, eine lockere Kooperation gründen können, um dann aus einer Tasche, aus einer Vertretertasche eine Warensendung mit 5 verschiedenen Verlagen und einer Rechnung zu bündeln. So. Und das war die Grundidee. Das ist das, was man dem Buchhändler gut vermitteln kann, weil dann ein Auftrag zustande kommt, der dann für die 5 eigenen Verlage oder einzelnen Verlage möglicherweise nicht zustande kommt. Das war die Idee und das hat auch für uns so in dieser Art und Weise funktioniert. Ja.
Vielleicht, um auch mal einen Einblick zu geben, in so einen Arbeitsalltag. Wie sieht bei Ihnen so eine Arbeitswoche aus? Nur Schreibtischtäter, ständig unterwegs. Wie hält sich das die Waage? Also wie sieht so ein Arbeitsalltag, so eine Woche ganz grob nur aus? Vielleicht ist es auch ein Monat. Also dass man mal so sagt, was sind das für Felder, wo wir so überall sind? Von Konferenz zu Konferenz, viele Einzelgespräche, viele E-Mails. Wie muss man sich das vorstellen? Braucht man ständig eine gute Stimme?
Also viel zu viele E-Mails. Gott sei Dank haben wir auch da jetzt mal ein bisschen Einhalt geboten und mal überlegt, was gibt es überhaupt für Regeln, wie wir miteinander kommunizieren
nicht
wollen.
Alle in CC
das hilft dann schon mal. Typische Arbeitswoche. Also relativ viele Meetings, relativ viel Abstimmung. Ich bin neben dem Vertrieb auch für das Marketing zuständig. Das heißt, es gibt relativ viele Runden, wo man gut miteinander kommunizieren muss, wo man die Abteilungen zusammenbringen muss, wo man Schnittstelle ist. Dann versuche ich regelmäßig mit meinen Key-Accountern zu sprechen. Auch da gibt es eine Show-Fix-Struktur. Muss natürlich auch gucken, dass der Innendienst abgestimmt ist. Das heißt, es sind relativ fest getaktete, klare Termine und ich versuche immer mir dann Zeit dazwischen zu schaffen, um Kundenbesuche zu haben, Jahresgespräche machen zu können, aber auch einfach draußen zu sein und zu gucken, was macht ihr, was machen die anderen, was macht der Buchhandel da draußen, um Ideen zu kriegen. Also das ist so das, was ich sehr, sehr ergiebig finde, sich immer wieder Zeiten zu nehmen, raus aus dem Mikrokosmos, aus dem eigenen, rauszugehen, zu gucken, was ist draußen los, um dann wieder zurückzukommen, was reinzubringen.
Wie ist so eine Arbeitswoche bei Ihnen?
Ja, eigentlich auch so ähnlich. Also wir haben nicht ganz so viele Meetings. Wie gesagt, wir sind ja auch eine kleinere Gruppe, aber wir versuchen da schon jetzt einmal in der Woche uns auf jeden Fall zusammenzusetzen. Wenn eben jetzt, wie gesagt, hier Stichwort Herbstprogramm, wenn da jetzt eben das ansteht, dann treffen wir uns natürlich häufiger. Ansonsten ist es natürlich überwiegend ein Bürojob. Also hier Stichwort E-Mails, da laufen täglich ganz, ganz viele ein. Und das sind dann auch wirklich jeden Tag ganz verschiedene Sachen. Also entweder Anfragen von Buchhändlern oder Anfragen von Endkunden oder Reklamationen, die man bearbeiten muss. Und ansonsten versuchen wir natürlich eben auch eben rauszugehen. Auch einfach dann auch, wie gesagt, wir sitzen in Frankfurt, dass man da auch mal gerade nach der Arbeit oder nach dem Feierabend dann nochmal in der Buchhandlung vorbeifährt. Einfach schaut, was liegt da aus, was gibt es da Neues. Oder wir schauen dann auch, wenn Buchpremieren anstehen von unseren Autoren, zum Beispiel jetzt in Berlin, dass wir sagen, okay, dann fährt einer vom Vertrieb auch hin, begleitet die Veranstaltung und geht dann eben am nächsten Tag in die Berliner Buchhandlungen. Also es ist wirklich, da versuchen wir auch
raus. Man kommt auch raus und kommt auch rum. Das ist ja auch schon mal ganz gut, dass man nicht nur hinterm Schreibtisch sitzt.
Genau. Deshalb nutzen wir natürlich viele Buchmessen, nutzen auch den Comicfachhandel. Ich habe mal zusammengeschrieben, wo wir überall Bücher verkaufen. Natürlich verkaufen wir im Großteil unsere Bücher im Buchhandel, das ist ganz klar. Aber es gibt auch einige andere Märkte. Und diese anderen Märkte müssen natürlich auch vom Innendienst betreut werden. Wir haben Comics, also haben wir natürlich mit dem Comic-Fachhandel zu tun. Wir haben dort einen Vertriebspartner, aber auch so schaue ich natürlich auch regelmäßig im Comic-Handel vorbei. Wir haben Weihnachtsmärkte, wo wir direkt verkaufen. Wir haben Spezialversender. Wenn wir ein Kochbuch haben zum Thema Korea, dann schauen wir natürlich, gibt es koreanische Versandhändler, die auch Kochbücher haben. Die haben vieles.
Und so. Gibt's das?
Wie bitte?
Gibt es koreanische Versandhändler?
Das gibt es. Das ist genau das Spannende dann wiederum am Vertrieb. Man hat das Buch und überlegt, wen könnte das interessieren? Natürlich in großer oder in erster Linie der Buchhandel. Aber es gibt noch viele, viele Partner nebenher. Und das ist eigentlich auch das Spannende bei jedem. Und wir müssen das für jedes Buch einzeln überlegen, wer könnte noch Interesse an diesem Buch haben und sozusagen leisten an der Stelle. Und das ist das Spannende. Das funktioniert manchmal, manchmal funktioniert es nicht. Klar.
Jetzt war die eine Idee Konkurrenzbeobachtung, sagten Sie. Da würde mich mal interessieren, sozusagen, man beobachtet ja, was machen die anderen, sagte Herr Schmidt eben. So, wann ist eine Idee sozusagen klauenswert? Also wo man sagt, also nicht kein Plagiat sein, wo man sagt, hey, das ist so gut, irgendwie, ich weiß nicht, mit der Konkurrenzbeobachtung, wie sieht das da aus?
Ich denke, es kommt ein bisschen auf den Verlag. Gibt es einen Verlag, der ganz stark im populären Bereich tätig ist, dann ist das, glaube ich, tägliches Geschäft. Es ist ein Verlag, der sozusagen eine Spitze abdeckt, dann kann er sich das nicht erleisten. Dann muss er sozusagen innovativ sein. Das ist etwas, worunter kleine Verlage tatsächlich unter diesem Druck stehen, kleinere Verlage. Es wird von ihnen erwartet, dass sie das Besondere leisten, dass sie das Zusatzsegment liefern. Die Verlage liefern sozusagen die Grundernährung und die kleineren Verlage müssen das Besondere packen, sozusagen die Würze. Und deshalb können wir zum Beispiel nicht plagiieren. Das funktioniert nicht. Das nimmt man uns nicht ab, das funktioniert auch nicht. Manche Titel, Verleger Geld verdienen wollte, die in anderen Verlagen möglicherweise Geld eingespielt haben, bei uns nicht funktioniert, weil man das uns nicht abkauft, weil man uns das nicht zutraut, weil man das nicht will.
Ja, also das würde bei uns auch nicht funktionieren, sagen oder schauen, was machen die anderen, und genau das machen wir auch. In die andere Richtung, wir haben eben einen sehr erfolgreichen Kalender, den literarischen Katzenkalender, und da ist es dann eher eben schauen, welche anderen Katzenkalender gibt es eben noch auf dem Markt und vielleicht unserem schon zu ähnlich. Genau, dass man da einfach schaut, was
aber da könnt ihr auch nichts machen.
Also wenn es dann eben zu stark an unserem ähnelt, dann geht man eben schon auf die anderen zu. Aber ansonsten schaut man sich einfach überhaupt die Vorschauen der anderen Verlage an, einfach um zu gucken, was kommt da demnächst auf den Markt, dass wir uns auch teilen können und auch einfach zu schauen, wie werden diese Bücher präsentiert, wie ist das aufgestellt, wie ist da eben die Vertriebsstrategie, wie ist da die Marketingstrategie, dass man eben auch einfach auch lernen kann, was wird da eben gemacht.
Kommt das dann auch mal vor, man schlägt die Vorschau von jemand anderem Verlag auf und denkt, Mensch, jetzt machen die ja genau dasselbe, was wir auch vorhaben. Und dann denkt man, kommt das vor oder ist das eher selten? Dass man so eine ähnliche Aktion dann geplant hat.
Klar kommt das vor. Ne? Ich bin sicher. Ich finde, das Angucken, was die anderen machen, hat ja immer Möglichkeiten. Einmal guckt man sich was ab und da gibt's eine tolle Idee, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren, farbiger Schnitt, so eine Geschichte. Und dann passt es vielleicht auch irgendwann zu einem Buch, was man selber hat, dann kann man tatsächlich auch markieren. Aber wesentlicher ist ja eigentlich die eigene Profilierung. Also dann zu sagen, was heißt es denn, wie können wir uns da auch anders aufstellen? Also was können wir anders machen? Es muss ja nicht nur das Gucken, sondern das Profilieren. Das finde ich ganz spannend. Und ja, manchmal gibt es Bücher, manchmal gibt es auch Cover, die so nah beieinander sind oder Titelformulierung. Man sieht es ja dann auch, wenn es angezeigt ist, das passiert. Ja. Heißt ja aber auch, dass man eben auf dem richtigen Weg war vielleicht.
Ja. Bevor wir noch dazu kommen, dass auch im Internet natürlich das ein oder andere passiert, dass es auch sowas wie Social Marketing, Media und diese Kanäle auch zu bedienen sind, frage ich nochmal ins Publikum. Gibt es Fragen, vielleicht direkt zu hier vorne, wenn das der Fall ist, dann einfach kurz melden. Gut, wenn es nicht der Fall ist, dann gehen wir gerade im Komplex. Nicht nur im Buchladen findet der Verkauf statt, sondern inzwischen mehr und in den sozialen Netzwerken sind wichtig, die Online-Kanäle sind wichtig. Wie viel macht das inzwischen aus von der Arbeitszeit, die passiert? Es ist ja nicht einfach mit ein paar Klicks getan, sondern auch da muss man entwickeln, muss sich Ideen überlegen. es wird, so kriege ich es zumindest mit, ganz viel probiert und man ist sich nicht immer sehr sicher, weil es auch Neuland ist, ob dann auch da sein wird oder ob das Geld verbrannt ist. Also wie viel Arbeitszeit geht sozusagen für diesen Online-Bereich etwa, wendet ihr auf von eurer Arbeitszeit?
Ein Viertel, das lässt sich so schwer sagen. Ich kann was dazu sagen, wie sich der Verlag aufgibt. Wir haben im Marketing extra Leute, die sich darum kümmern, die darauf spezialisiert sind, das nicht nur zu anzugucken, sondern das auch zu bespielen. Wir erwarten natürlich auch von unseren Mitarbeitern, von meinem Außendienst, von meinem Key-Account, dass die sich damit auseinandersetzen, weil sie in der Regel Kunden zu tun haben, die das bespielen. Also Omnichannel ist ja so ein Schlagwort zum Beispiel. Das heißt ja, wenn man das bedienen möchte oder wenn man sich überlegen möchte, ob man das bedienen kann und möchte, das kennen muss und da muss man sich damit auseinandersetzen, da muss man sich das anschauen. Also das ist so, hat Know Your Enemy zu tun oder sowas, heißt einfach nur, was passiert da draußen? Informier dich und überleg's dann, damit du dann in einem Gespräch mit dem Buchhandler auch entsprechend etwas parat hast, etwas zusätzlich kannst. Und ich glaube, das ist auch ganz wesentlich, nicht nur das Kennen, sondern das dann auch kommunizieren. Das runter auf die jeweilige Situation, auf den jeweiligen Kunden und mit dem darüber zu sprechen, was heißt denn das, wenn wir Blogger machen? Was ist denn das für ein abstraktes Ding? Und eben zu erklären, mit wem arbeiten, was sind das für Leute? Das sind Buchhändler zum Teil, wie du und ich. Und die haben aber jetzt eine andere Relevanz, als es früher Medien auch hatten. Oder es ist eine neue Relevanz. Und darüber muss man sich das angucken und schauen, wer macht da was, wer ist da wichtig, wer ist da interessant, wer macht da was. Ich kann das aber jetzt nicht so in Zeit sagen. Es ist so ein fließender Prozess. Einfach zwischendrin gucken und am Ball bleiben, weil es sich unglaublich schnell verändert. Nicht? Und dann, was gestern Facebook war, ist heute Instagram und so weiter. Und dann müssen Sie halt immer gucken, was ist denn das überhaupt? Wie funktioniert das? Ausprobieren.
Ja, wir sind hier nun ein Unternehmen und bespielen diese Kanäle da, wo wir können. Ich würde gerne Instagram sagen bei uns, weil wir ja eine ganze Menge Bilder, Illustrationen haben. Da würde sich das anbieten, aber da ist Frage der Ressource. Können wir das? Können wir das noch machen?
Ich würde personell auch?
Ja, es geht vor allen Dingen personell, es zu stemmen. Und da ist im Moment die Antwort, können wir nicht. Es wäre sinnvoll, es muss. Und das ist ein Projekt, was ich gerne anschieben möchte, aber momentan geht es nicht. So, das ist mal tatsächlich an den Dingen. So.
Und bei Schöffling?
Also ich kann es jetzt auch nicht in Zeit fassen, wie viel Zeit das eben frisst sozusagen. Die Social-Media-Betreuung, also Facebook und Twitter, liegt bei der Abteilung. Aber die spiegelt es natürlich auch dann immer gleich wieder in den Vertrieb zurück, wenn sich da eben, oder was sich da eben tut. Und ansonsten ist es ja eigentlich auch so, dass ich eben auf unsere Seite schaue oder dann auch in den Online-Shops da schaue, was gibt's da Neues. Auf Amazon schaue ich eigentlich täglich rein, ob es da eben neue Kundenrezensionen gibt, was er eben tut. Also naja, das kann man eigentlich ja schwer sagen.
Ja. Der Hintergrund ist ja wahrscheinlich auch einfach, wie geht man damit um, wenn da was Neues kommt als Vertrieb? Und das ist immer das Gucken, überlegen, möchte ich das mitmachen, wie möchte ich das bespielen, ist das für mich relevant, wie kann ich das einsetzen, wie kann ich das einbauen in meinen Kosmos, den ich bis jetzt habe und darauf reagieren.
Das wäre auch schon sozusagen die nächste Frage, die es wirklich überleitet, nämlich wie weit sich Vertrieb jetzt in den nächsten Jahren verändern wird. Also es ist immer mehr im digitalen Bereich auch passiert, bei den E-Books unterschiedliche Prognosen, da geht noch was, die anderen sagen, na, vielleicht sind wir auch schon bei einer Stagnation. Ist natürlich schwer, mal ins Google schauen, aber Sie sind ja sozusagen immer mit dem Gespür ein Stück voraus, weil Sie schauen, was würden Sie sagen, so in welche Richtung oder was wird sich verändern oder in welchen Bereichen wird auch nur was verändern. Auch beim Buchhandel ist es ja so, Buchläden werden etwas weniger, in allen Bereichen wird es etwas mehr. Online, weiß nicht, wie ist Ihre Prognose, in welchen Bereichen, glauben Sie, tut sich was? Im Vertrieb jetzt wird sich was verändern.
Ich glaube, in fast allen Bereichen wird sich weiterhin etwas ändern, wie das in der Vergangenheit auch der Fall war. Also das ist ja immer, also jetzt Wandel ist wirklich billig jetzt an der Stelle. Also Vertrieb ist immer wieder vor neuen Herausforderungen, vor anderen Marktgegebenheiten, vor anderen Zentralisationsprozessen, was auch immer. Man muss immer wieder gucken, wie kann ich mich da einstellen. Ja, das Digitale verändert. Ja, das Kaufverhalten ändert sich, sieht es anders aus als noch vor 5 oder 10 Jahren gar. Da muss man sich dann überlegen, das ist für mich auch als Vertrieb, was kann ich auch da meinem Kunden anbieten? Was kann ich mir überlegen zum Thema Frick zum Beispiel? So ein Thema, was mich in den Gesprächen jetzt in den letzten Tagen sehr begleitet hat, dieses Thema, wie kriegen wir Frequenz in die Läden? Da müssen wir vielleicht noch stärker als früher denken zum Beispiel.
Wie sehen Sie es? Was glauben Sie, wo sich was verändern bereichen?
Also ich kann es auch ganz schwer einschätzen, aber auch dadurch, dass ich ja noch nicht so lange in der Branche bin, also sehr vieles einfach neu, wo ich eben kennenlernen muss. Deswegen kann ich eben sehr, sehr schwer einschätzen.
Ja, ich stimme zu, das Digitale wird auf jeden Fall auch zunehmen, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass der stationäre Buchhandel da auch weiterhin eine starke Rolle spielen wird und da wird es dann auch in Zukunft einfach darum gehen, dass eben dort auch Konzeptgeld werden, wie man eben die Leute nicht nur online kriegt, sondern eben wie man dann eben bekommt, wie man die in die Städte bekommt. Also von daher, das wird auf jeden Fall noch sehr schön. Man muss da einfach im Vertrieb die Augen und Ohren offen halten und halt sich wirklich überlegen, sobald man, das entwickelt sich in die eine Richtung, wie kann man da eben eingreifen und wie kann man da eben, ja.
Ihre Einschätzung?
Ja. Also ich glaube, es wird ein bisschen auseinandergehen. Das Taschenbuch ist schon durch das E-Book stark dezimiert und das wird auch weitergehen. Das ist natürlich das, woran der Buchhandel dann auch langfristig leidet, die Verlage aber auch. Gibt es eine große Spezialisierung oder Perfektionierung im Bereich Buchkörperkultur? Die Auflagen sind nicht hoch, aber ich habe neulich jemanden gesprochen. Das Buch ist im Grunde eine 3D-Skulptur, durch das man hindurchgeht. So, und ich glaube, das wird stärker werden. Es wird Buchläden geben, die genau diese Kultur hochhalten werden und zu teureren Preisen, als sie es jetzt sind, auch verkaufen. Wird es Menschen geben, die sammeln werden? Ich glaube, das wird zu einem geringeren Maß. Das wird insgesamt nicht mehr so viel sein, aber wir müssen da schauen, wo Menschen sind und für Bücher offen sind. Das ist der Buchhandel auf der einen, aber das sind auch viele, viele andere Märkte. Menschen, die etwas kaufen möchten, weil sie es wollen, sollen auch auf Bücher treffen. So, und das ist, glaube ich, etwas. Wir müssen viele, viele Wege gehen, die auch neu sind. Wir sind dabei und das ist sozusagen...
Okay. Ja. Vielleicht die Abschlussfrage, viel Einblicke bekommen. Welche Fähigkeiten sollten Leute mitbringen, die beim Vertrieb anfangen wollten? Also wir haben schon sowas wie Kommunikation teilweise ist gefallen, offen muss man sein, wahrscheinlich rechnen muss man auch können etwas. Oder so. Also welche Fähigkeiten sollte man haben, um einen Beruf zu ergreifen?
Also ich glaube, Empathie, weil sie immer mit Verhandlungen zu tun haben, Verhandlung, Seminare, aber sie müssen auch erstmal grundsätzlich Spaß haben an etwas, den eigenen Standpunkt vertreten, des Unternehmens, klar, aber auch mit den eigenen und dann zu ermitteln, worauf lässt der andere, und wenn sie grundsätzlich darauf Spaß haben, dann ist das schon eine gute Grundlage. Excel kann man lernen, ist bei einem Romanautor gelernt. Der hat mir gezeigt, es gibt eine Ästhetik der Ektur und der Excel-Skulptur und ich fand das ganz spannend und mache nach wie vor, wenn ich ein Problem habe, erstmal eine Excel-Liste. Das ist so. Das ist vielleicht versponnen, aber das ist mein Hart zu gehen und das hilft mir. Ja?
Okay. Was würden Sie raten? Was muss jemand mitbringen, wenn er in Vertrieb möchte?
Also eigentlich wurden die Sachen schon angesprochen. Wie gesagt, kommunikationsstark sollte man sein, eben auch empathiefähig oder auch einfach sensibel für den Markt, dass man einfach schaut, dass man einfach immer offen und neugierig ist und aufgeschlossen ist. Wohl schaut, wie entwickelt sich der Markt, aber auch eben aufgeschlossen gegenüber den ganzen Partnern, mit denen man so nicht nur die Vertreter, nicht nur der Buchhandel, sondern auch die Endkunden, dann auch die Ausliefersortimente, mit denen man zu tun hat, dass man da einfach, ja, einfach offen und also neugierig ist.
Neugierig auch und Sozialstrukturen betrifft.
Genau, ja. Ja, wie gesagt, gewisses Gespür sollte man eben auch mitbringen oder haben. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, würde ich jetzt sagen.
Das Schlusswort.
Ergänzend, Neugierde, man sollte wach sein und man sollte tatsächlich ernstlich reinhorchen, ob man wirklich Lust drauf hat, Komfortzonen permanent Tag wieder zu verlassen. Das klang jetzt alles oder ganz vieles ist toll und macht Spaß und große Freude, aber es ist auch ganz schön zugig da draußen. Es gibt viel Druck, es ist anstrengend, es gibt viele, viele da draußen, viele Herausforderungen. Da muss man wirklich Lust drauf haben und das nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern man muss wirklich Dinge immer wieder radikal neu zu denken, sich selber zu hinterfragen, sich selber weiter, selber immer wieder neu zu positionieren und das Unternehmen natürlich auch. Ich glaube, man sollte positiv sein und ich habe neulich ein Bewerbungsgespräch gehabt, da bei der Klassiker nach der Stärke antwortete die Kollegin freundlich. Fand ich eine sensationelle Antwort. Ich glaube, auch das passt, geht so ein bisschen in die Empathie, in das Miteinander, weil ich glaube, dass es ganz wesentlich ist. Ich glaube, sie müssen wirklich auch ein Wertesystem, das zu uns passt und was das sichert, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Es ist eine besondere Branche mit besonderen Werten und die sind gefährdet. Das ist tatsächlich so dieses klassische, wenn man verhandelt, dann auch Win-Win zu verhandeln, das zu etablieren und das zu fordern in einem Markt, der sich verändert, mit Teilnehmern, die das nicht immer auch so sehen, finde ich ebenfalls relevant. Also, geraden Rücken.
Okay, vielen Dank, dass Sie uns den Einblick gegeben haben in den Vertrieb, in die Höhen-Tiefen, wie es so funktioniert. Ich hoffe, Sie haben einiges mitnehmen können. Einige haben mitgeschrieben, habe ich gesehen. Ich danke auch Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben zum Zuhören und allen noch einen weiteren guten Verlauf der Leipziger Buchmesse. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.